Radio 3. Das Gespräch.
Ich liebe Comedy. Ich bin ein Comedy-Freak. Ich gucke alles an Comedy, was aus den USA kommt. Ich gucke jeden Tag auch diese Late-Night-Shows, jede einzelne. Wirklich jeden
Wie
Tag.
Wie viele Stunden hat das so, jeder Tag?
Es sind gar nicht so viele letztendlich, weil ich gucke die Monologe halt immer an. Also Stephen Colbert ist immer so 10 Minuten, Jimmy Kimmel sitzt auch 10 ungefähr, also so viel ist nicht. Aber ich gucke es halt immer nebenbei beim Essen, beim Kaffee kochen und so. Und ich finde, Comedy muss wehtun, weil über Schmerz lachen können nimmt Schmerz die Macht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen ist für mich Lachen extrem wichtig.
Das sagt Gilda Sahibi. Und das hätte ich ja nicht gedacht, dass sie so ein Comedy-Fan ist. Aber ist doch gut, wenn man bei einem Gespräch überrascht wird von seinem Gast. Ich bin Frank Meier und ich habe mir Gilda Sahibi eingeladen mit ihrem jüngsten Buch. Das heißt Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung. Ich wollte mehr von ihr erfahren, von dem, das uns verbindet, das uns gemeinsam Kraft geben kann, auch für das neue Jahr, das ja nun bald beginnt. Gemeinsame Kraft statt all der Vorwürfe und Angriffe und Aburteilungen, auf die man in der Öffentlichkeit tagtäglich trifft. Gilda Sahibi ist Buchautorin, Journalistin. Vor 3 Jahren wurde sie vom Medium-Magazin zur besten Politikjournalistin des Landes gewählt. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, verbindet uns alle denn tatsächlich mehr als uns trennt? Können wir darauf setzen, darauf hoffen?
Ich glaube, das ist ja eigentlich ein Fakt. Also es wäre ja seltsam, wenn nicht. Wir sind ja alle Menschen und haben wirklich sehr, sehr ähnliche Bedürfnisse. Wir wollen alle genährt sein, wir wollen sicher sein, wir wollen geliebt sein. So. Wir glauben natürlich, dass es unterschiedliche Wege gibt, das zu erreichen, vor allem auf dem gesellschaftlichen Level. Aber was mich so ein bisschen auch zu diesem Buch gebracht hat, ist, dass ich so eine extreme Differenz wahrgenommen habe zwischen dem, was Menschen in ihrem privaten Leben erleben und dem, was sie im politisch-medialen Raum sehen und erleben. Und das ist eine riesige Differenz, weil im persönlichen Leben wünschen wir uns erstmal Gutes füreinander. Wir verbinden uns, wir helfen einander, wir unterstützen uns gegenseitig. Ich hatte im November, Dezember eine sehr schwierige persönliche Situation mit der Wohnung und so weiter und habe da auch wieder gemerkt, diese Menschen, die in einem Leben sind und die einfach einen stützen. So, das haben wir in der Regel alle.
Schon mal Nachbarn, aber auch andere, die einem nahestehen. Ne?
Genau, die Gutes für einen wollen und man will selber auch Gutes für andere. Und wir fragen auch nicht ständig, wenn ich jetzt jemandem die Tür aufhalte, ja, im Geschäft oder so, frage ich nicht erstmal, was hast du eigentlich gewählt? Und danach mache ich das dann abhängig, ob ich die Tür aufhalte. So. Aber in diesem politischen medialen Raum, da geht es eigentlich immer nur um 2 Dinge. Recht haben wollen und anderen die Schuld geben. So, das ist eine ganz, ganz typische Dynamik. Und eben Freund und Feind. Hier gut, dort böse. Und wir Menschen neigen aber eigentlich gar nicht so stark dazu. Sondern wir sind angewiesen auf diese Kooperation und das Miteinander. Es ist einfach so. Nur eben in Dynamiken, wo auch Macht dazukommt, da verändert sich das einfach.
Und Sie haben als politische Journalistin so viel zu tun mit diesen Polarisierungserzählungen in politischen Parteien und anderswo, dass Sie sich das deshalb auch mal ganz genau angucken wollten für dieses Buch?
Ja, weil das irre frustrierend ist. Also wenn man sich so den politischen Raum anguckt und sieht, wie Politiker miteinander reden oder übereinander reden und dass da einfach Diskussionen geführt werden, wo man sich nur einen Kopf fassen will die ganze Zeit, dass wir ernsthaft über das Gendern streiten. Das ist so absurd. Also wen interessiert es denn, ob andere gendern oder nicht? Mach's oder mach's nicht. Das wird an meinem Leben nichts ändern. Aber trotzdem sind es ernsthafte politische Debatten, die wir führen. Das geht so weit, dass jetzt in 3 Bundesländern in halt Behörden und Schulen und so weiter das Gendern verboten ist. Das ist eine Bürokratie, die da entsteht. Das ist mehr Arbeit, die entsteht. Das ist Geld, was verbrannt wird. Aber so weit gehen eben diese gut-böse Erzählungen, dass es einfach extreme Auswirkungen auf Politik hat.
Ich habe mich bei Ihnen auch gefragt, Sie sind ja als 3-Jährige mit Ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland gekommen, 1987, Ihre eigene Migrationsgeschichte, Ankunftsgeschichte, hat die auch Einfluss darauf, wie Sie jetzt schauen auf die Politik der Polarisierung in unserem Land speziell?
Ich glaube, dass unsere Erfahrungen, unsere Wunden, unsere Gefühle, vielleicht auch Traumata, immer beeinflussen, wie wir die Welt sehen, weil sie eben Erzählungen formen, die wir haben. Und das ist bei mir ganz sicher auch so. Gleichzeitig gibt es Menschen, die ganz andere Erfahrungen haben und trotzdem irgendwie sich diese Polarisierungserzählung oder diesen Raum angucken und überhaupt nicht zufrieden sind damit. Ich sag mal so, manche Menschen sind aufgrund dessen, wer sie sind, spüren sie negative Auswirkungen von Macht früher als andere. Und natürlich ist es für Menschen mit Einwanderungsgeschichte so. Also ich glaube, da hat das schon damit zu tun, dass ich Macht gegenüber sehr, sehr kritisch bin. Das heißt nicht, dass man nicht auch, also gerade als politische Journalistin, das heißt nicht, dass ich ständig alles schlecht finde. Natürlich findet man Sachen dann auch gut. Man lobt auch Sachen, aber man ist immer kritisch. Und das kann gut sein, dass es damit auch zusammenhängt. Das kann ich natürlich nicht so genau sagen.
Dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Politik der Polarisierung. Können Sie uns irgendwie knapp skizzieren, was Sie damit eigentlich meinen?
Also es ist so, dass wir Menschen neigen zu Gruppengefühlen, Gruppendenken. Wir brauchen auch Gruppen. Das ist was sehr, sehr Gutes und was sehr, sehr Wichtiges. Also die Familie, die Nachbarschaft, die Gemeinschaft, die Gemeinde und so weiter. Das ist was sehr Positives, dass wir das haben. Ich war neulich bei einer Lesung und da habe ich ins Hotel eingecheckt. Und dann habe ich, als ich Richtung Rezeption ging, hörte ich eine Frau, die dort arbeitet, Persisch sprechen. Und dann hat sie auch tatsächlich, ist sie an der Rezeption, hat mich aufgenommen und dann hat sie Hallo gesagt, nicht so Salam. Ich habe Persisch gesagt. Und die hat sich einen abgefreut. Wir haben uns beide so angestrahlt, wir haben auf Persisch gesprochen. Sie hat gesagt, ich grade dich ab, ich so sehr, sehr gerne. Es war einfach schön für uns beide, wir haben uns am Ende in den Arm genommen. Es war eine super schöne Erfahrung, weil wir uns gegenseitig als Teil einer Gruppe wiedererkannt haben. So, dieses Gruppendenken und diese Gruppenneigung wird dann gefährlich, wenn sie politisch instrumentalisiert wird. Also es gibt Forschung zu Gruppen. Ein Beispiel, das nennt sich minimales Gruppenparadigma. Zwei Gruppen, irgendwelche zwei Gruppen. In dieser Untersuchung gibt man der einen Gruppe ein rotes Armband und der anderen Gruppe ein grünes Armband. Und das reicht schon, dass die Gefühle innerhalb der Gruppe positiver werden und gegenüber der anderen Gruppe negativ. Also plötzlich sind die schlechter als wir. Und das ist diese Instrumentalisierung und das nennt sich affektive Polarisierung, also eine emotionale Polarisierung. Meine Gruppe ist besser als deine und deswegen bist du mein Feind. Das hat mit menschlich Sein gar nichts zu tun. Das ist eine Instrumentalisierung und das ist die politische Polarisierung.
Ich fand an Ihrem Buch bemerkenswert, dass Sie da in verschiedene politische Richtungen schauen. Also Sie selbst schreiben ja eine Kolumne für die Tageszeitung Taz, also eine bekanntermaßen linke Zeitung. Sie haben auch ein rassismuskritisches Buch geschrieben mit dem Titel »Wie wir uns Rassismus beibringen«. Das ist etwas, worüber man eher auf der linken Seite der Gesellschaft nachdenkt. Jetzt schreiben Sie in Ihrem neuen Buch aber auch über politische Polarisierung von links aus. Also wie sich links verstehende Menschen auf Rechte schauen. War es besonders schwer für Sie, über so fatale Entwicklungen auch im linken Lager zu schreiben?
Also ich selber sehe mich nicht als links. So. Also das ist erstmal, ich bin sehr abgeneigt, in Gruppen zu sein und so. Weil eben, wenn ich sage, ich bin links, dann heißt das 3000 verschiedene Sachen, die ich dann anscheinend sein muss. So. Ich weiß von mir, ich bin einfach komplexer als das und die meisten Menschen sind auch komplexer als das, man sie mit einem einzigen Begriff einordnen kann. Das ändert nichts daran, dass wir politische Konzepte haben, die links sind oder konservativ oder rechts. Das ist was ganz anderes. Oder auch gesellschaftliche, wirtschaftliche Konzepte. Aber Menschen mit einem einzigen Begriff zu beschreiben, ist einfach schwierig. Ich sympathisiere mehr mit linken Konzepten, das würde ich von mir sagen. Und tatsächlich habe ich selber gemerkt, dass es mir schwerer gefallen ist, Beispiele für linke Polarisierung zu finden. Da habe ich gemerkt, da ist irgendeine Schranke bei mir selber drin. Weil natürlich, das ist dann auch mein eigener Schatten. Das ist dann auch das, was ich eigentlich gut finde, ist aber halt nicht nur gut. Und das ist bei allem so. Ich habe die Beispiele dann gefunden und ich habe sie auch beschrieben, weil, das zeigen auch Studien, dass AnhängerInnen von linken und rechten Parteien gleich stark affektiv polarisiert sind. Also es gibt eine Mercator-Studie aus dem Jahr 2022, die hat beschrieben, dass die Anhänger von zwei Parteien am stärksten affektiv polarisiert sind. Einmal die AfD und die Grünen.
Und das heißt, dass sie die Anhänger des jeweils als anders definierten Lagers sozusagen feindselig ansehen, ja?
Genau. Mhm. Das sind die Feinde quasi. Und wir sind die Besten.
Aber hätten Sie das gedacht? Ich habe das auch gelesen in Ihrem Buch und dann schon gestaunt, dass die guten Grünen genauso abwertend gegenüber der anderen Gruppe sind wie die Anhänger der AfD zum Beispiel oder fast genauso. Hätte ich nicht gedacht.
Also man muss da erstmal unterscheiden. Es geht gerade wirklich nur um die affektive Polarisierung, weil das löst dann schon manchmal Irritationen aus. Das heißt nicht, dass man sagt, irgendwie die Konzepte von AfD und Grünen sind gleich blöd oder so. Sind sie nicht. AfD, autoritäre Kraft, will keine Demokratie, wertet Menschen ab, will das, was die USA gerade mit Trump sind. So. Es geht wirklich nur um diese Gefühle. Und mich hat es tatsächlich nicht überrascht, weil ich immer merke, wenn ich bin ja sehr aktiv auf Instagram und anderen Kanälen, wenn ich es wage, grüne Politiker zu kritisieren, heieiei, da ist was los. Das ist dann nicht Kritik, das ist dann Bashing. Also da merke ich schon, da Emotions run high. Also ich spüre das schon sehr, sehr stark. Robert Habeck ganz, ganz krass. Also wenn man den kritisiert, da explodiert meine Kommentarspalte. Deswegen war ich da, ich sag, gar nicht so überrascht.
Ah, interessant, dass Sie die Erfahrung schon vorher gemacht haben. Ja. Jetzt ist eine der Konsequenzen dieser politischen Polarisierung, schreiben Sie auch, das Verschwinden der Empathie. Bei welchem Thema hat sich das denn so nach Ihren Beobachtungen besonders stark gezeigt in jüngster Vergangenheit?
Bei Gaza und Israel. Da ist sozusagen die ultimative Polarisierung bei diesem Thema gut und böse. Anders kann man nicht Krieg führen, weil Menschen haben eine ganz, ganz natürliche und urmenschliche Abneigung gegen Gewalt. Wir wollen keine Gewalt haben. Deswegen muss man natürlich eine Begründung finden, warum Gewalt in Ordnung ist. Und das ist eben, das sind die Bösen, wir sind die Guten und deswegen müssen wir Gewalt ausüben. Wladimir Putin macht das, George Bush hat es gemacht und so weiter in seinen Kriegen.
Eine Brücke über die Polarisierung hinweg, die Sie schlagen in Ihrem Buch, ist, Sie versuchen, einen AfD-Wähler zu verstehen. Sie haben ein Gespräch geführt mit einem AfD-Wähler aus Nordrhein-Westfalen. Arjan Berischer nennen Sie ihn in dem Buch. Was haben Sie bei den Gesprächen verstanden von seiner Wahlentscheidung für die AfD?
Das war tatsächlich sehr, sehr interessant, weil wir haben relativ lang gesprochen und im Prinzip hat nur er erzählt. Also er hat Einwanderungsgeschichte, er hat erzählt, dass sein Vater, seine Eltern hier sich angestrengt haben, etwas geleistet haben und sich was aufbauen konnten und ihren Kindern auch was bieten konnten. Und er hat eben vor allem über dieses ökonomische Thema gesprochen, dass jetzt, er hat eine Frau, zwei Kinder, er hat ein Haus, arbeitet im öffentlichen Dienst. Und er hat überhaupt nicht das Gefühl, irgendeine Art von Freiheit zu haben, weil beide müssen die ganze Zeit arbeiten von morgens bis abends, damit sie dieses Leben aufrechterhalten können. Steuern sind hoch, Abgaben sind hoch, Restaurants zu teuer, Kinos zu teuer, Urlaub mit Kindern ist unbezahlbar. Und man kann sagen, was für eine privilegierte Sicht ist das denn? Oder man kann auch merken, ich glaube, vielen Menschen geht das so, dass sie gar nicht mehr wissen, wird es meinen Kindern eigentlich besser gehen? Das, was ich gerade erarbeite, wird es reichen. Das Gefühl haben ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und er hat auch diese ganzen typischen Sachen gesagt von die ukrainischen Bürgergeldempfänger, die zu Jobcenter vorfahren mit Mercedes und ihr Geld abholen oder die Fahrradwege in Peru und so weiter. Das hat er auch alles gesagt. Es passt aber eben in diese Erzählung, ich schaffe und da kommen welche und nehmen mir das weg. Und diese Erzählung wird ja auch immer überall gefüttert. Den Frust, den er hat, den verstehe ich. Ich verstehe den absolut. Und ich glaube, es ist diese Art von Frust, die viele WählerInnen von Donald Trump in den USA, Nigel Farage in Großbritannien oder eben AfD in Deutschland haben, dass sie sagen, er hat jahrelang die Linke gewählt. Wir haben jetzt alles ausprobiert und es geht nicht besser, im Gegenteil. Es wird immer schlechter. Und wir sind gerade in Deutschland, vielen demokratischen Gesellschaften in der Situation, dass wir als Gesellschaft alles, was wir tun, ist ja für die nächste Generation. Alles, was wir erschaffen, ist, damit es der nächsten Generation besser geht. Und wir wissen aber nicht, ob das so sein wird. Also es sind ganz viele junge Menschen, die jetzt 20, 21 Jahre alt sind, nicht wissen, werden sie ein festes Einkommen haben, werden sie sich je eine Immobilie kaufen können, werden sie sich je absichern können. Selten wird es ihnen besser gehen als ihren Eltern. Und es gibt eine Studie, eine internationale, die vor ein paar Monaten rauskam. Und da hat man sich angeschaut, international hat man herausgefunden, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die signifikant häufiger autoritäre Parteien wählen. Und das sind Menschen, die abgestiegen sind, denen es eben schlechter geht als den Eltern. Mhm. Und ich verstehe diesen Frust. Wir zahlen wirklich hohe Steuern, wir zahlen hohe Abgaben. Und dann ist aber all das, was nicht funktioniert, dieses Versprechen des Aufstiegs funktioniert nicht. Und wer ist dann schuld? Natürlich die Ausländer und die Sozialhilfeempfänger.
So sieht es jemand wie Ariane Berischer. Jetzt würden, Sie haben schon erklärt, dass Sie mit linken Positionen, wie war Ihre Formulierung,
eher sympathisieren. Ich fühle mich denen näher.
Ja, genau, genau. Jetzt würden andere Menschen sagen, die mit linken Positionen sympathisieren, Wähler wie Ariane Berischer unterstützen eine in Teilen rechtsextreme rassistische Partei. Es hat keinen Sinn, mit solchen Menschen zu reden. Das sehen Sie offenbar anders.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Fragen, mit wem redet man, kann man auch gar nicht so einfach beantworten. Also ich hätte jetzt überhaupt kein Interesse daran, mit Alice Weidel zu sprechen. Also wozu denn auch? Also sie interessiert mich erstens nicht. Sie verdient wahnsinnig viel Geld mit Hass. So. Also das ist ja, dieser politische Raum funktioniert eben anders. Gerade bei der AfD, die haben sich ihre Gehälter verdoppelt. Die sind immer in Milliardärs-, Millionärsnähe und so. Also es ist, ich wüsste nicht, warum ich mich mit dieser Person unterhalten soll. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die ganz klar zutiefst rassistisch, also dieses typische geschlossene Weltbild, von dem man spricht, da wüsste ich jetzt auch nicht, was soll ich denen denn sagen? So, ich will da auch nicht verstehen. So, wenn der Ausländer hasst, hasst er halt Ausländer. Okay, habe ich verstanden. Aber bei ganz vielen anderen Menschen finde ich es halt interessant. Also gerade Menschen, nicht nur mit Einwanderungsgeschichte, aber Leute, die für sich rational erklären, für sich, warum sie so eine Partei wählen. Ich möchte die verstehen. Also wir können doch nicht, das ist übrigens Édouard Louis, ist mein absoluter Lieblingsschriftsteller.
Französischer Autor.
Genau, französischer Autor, kann ich sehr empfehlen, seine Bücher. Sein neuestes Buch heißt Der Absturz, da spricht er über seinen alkoholabhängigen, rassistischen, sexistischen Bruder, der Frauen geschlagen hat. Und er sagte einmal auf einer Bühne, ich hasse ihn, ich hasste ihn. Und ich habe, also er ist gestorben, dieser Bruder, mit 38. Und er hat gesagt, ich habe nichts gefühlt, als er gestorben ist. Aber ich möchte ihn verstehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, was passiert. Verstehen heißt nicht gutheißen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Verstehen heißt nicht gutheißen. Aber es hilft, wenn man versteht.
Das ist schon mal ein ganz wichtiger Verbindungsschritt in Ihrem Buch, oder? Diese Versuche zu verstehen. Also Sie machen das auch an anderer Stelle mit anderen Menschen, mit anderen politischen Positionen. Lassen wir das erstmal so stehen und hören mal Ihre erste Musik, über die ich sehr gestaunt habe, als Sie die geschickt haben, Ihre Titelauswahl, nämlich Paul Anka mit Diana. Warum haben Sie das denn dabei?
Das habe ich im letzten Sommer, ja genau, also 2024, hoch und runter gehört, als ich in Rom war. Mhm. Und das erinnert mich so an Sommer. Ich kenne Paul Anka tatsächlich aus der Serie Gilmore Girls.
Ah, ja.
Die Leute, die Gilmore Girls gucken, wissen jetzt warum. Aber ja, genau.
Diana von Paul Anka.
I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told.
Paul Anka mit Diana hier bei Radio 3 vom RBB. Gilda Sahebi ist heute unser Gast hier in der Sendung Das Gespräch, Buchautorin, Journalistin. Ihr neues Buch heißt Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung. Sie führen in Ihrem Buch viele Beispiele an von Politikern aus vielen Parteien in Deutschland, vielen verschiedenen Beispiele, bei denen diese Politiker selbst polarisieren, weil sie bestimmte Menschengruppen abwerten. Also es können Migranten sein, Sozialhilfeempfänger. Beim Beispiel sind es Männer, die abgewertet werden. Da, als ich das so sah, so in dieser Aufzählung bei Ihnen, habe ich mich gefragt, sind die Parteien selbst das Problem oder ein großer Teil des Problems?
Ich glaube nicht Parteien, ich glaube Machtdynamiken. Es gibt ja auch sehr viel Forschung und Untersuchungen zu Macht, was das macht sozusagen. Das habe ich im letzten Kapitel auch ein bisschen beschrieben. Und Macht ist ja erstmal etwas sehr Widernatürliches. Also warum sollte ein Mensch Macht haben über einen anderen Menschen? Das spielt auch da die Differenzierung in unseren persönlichen Beziehungen keine Rolle. Macht spielt in unseren Beziehungen keine Rolle. Wenn Macht eine Rolle spielt, entsteht Gewalt. So, das ist nichts, was wir untereinander haben. Außer eben in Hierarchien am Arbeitsplatz. Und das ist ja dann auch wieder gemacht. Das ist ja konstruiert. Und es ist schwierig, Macht zu haben. Also Macht, wenn man sich nicht bewusst damit auseinandersetzt. Was macht es mit mir? Werde ich vielleicht süchtig danach? Verändert es meine Sicht auf Menschen? Verändert es meine Empathiefähigkeit? Weil das kann Macht bewirken. Dann bewirkt Macht das vielleicht. Also man kann es ganz krass bei Donald Trump sehen zum Beispiel natürlich. Der hat ja auch so eine große Macht. Und deswegen sind Demokratien ja Sinn dafür da, damit es keine Machtkonzentration gibt, sondern dass Macht so breit wie möglich verbreitet wird. Deswegen gibt es verschiedene Säulen. Es gibt die Justiz, die Exekutive, die Legislative und so weiter.
Aber politische Parteien sind ja doch dazu da, um Macht zu erobern oder Gestaltungsmöglichkeiten, würden Sie wahrscheinlich selbst viel lieber sagen. Aber darauf sind ja solche Apparate wie Parteien doch angelegt.
Genau, ich glaube, das ist auch gar nicht so das Problem. Ich glaube, das Problem kommt ganz stark durch die Dynamiken, die entstehen im politisch-medialen Raum. Also dass Macht nicht oder eben Gestaltungsmöglichkeiten nicht erobert wird, indem man eine gute Politik vorschlägt, sondern indem man sagt, die da sind übrigens die Bösen. So. Die Gendern sind die Bösen, die Nicht-Gendern sind die Bösen, die Faulen sind die Bösen, ich kämpfe für die Fleißigen. Das ist eher das Problem. Das machen natürlich nicht alle PolitikerInnen, überhaupt nicht. Es reicht halt, wenn es ein paar machen und es reicht dann sozusagen, damit die Dynamik so entsteht. Und auch der mediale Raum funktioniert ja leider oft so. Also es gibt Medienformate, wo es darum geht, gut und böse, ja und nein, richtig und falsch darzustellen und nicht um die Differenzierung. Aber die Wahrheit findet sich vor allem in der Differenzierung. Die findet sich ganz selten in dem richtig oder falsch. Nicht überall, aber es wird teilweise einfach zu wenig dargelegt und wiedergespiegelt, vor allem in so Formaten, wenn ich jetzt bei den Medien bleibe, die besonders prominent sind. Da müsste eigentlich die Verantwortlichkeit noch größer sein, so differenziert wie möglich zu sein. Und dem wird, glaube ich, nicht immer nachgekommen.
Meinen Sie jetzt sowas wie Talkshows zum Beispiel? Ja. Da waren Sie ja selbst öfter zu Gast, gerade wegen Ihrer Expertise über den Iran in den letzten Jahren. Haben Sie das da selbst erlebt, dass dann zugespitzt wird, einfach weil es mehr Aufmerksamkeit generiert?
Ja, absolut. Ich habe mich damit auch teilweise mit Redaktionen auseinandergesetzt, weil es teilweise sehr offensichtlich war. Und was ich aber gemerkt habe in der Rezeption später, wenn ich dann irgendwie Nachrichten bekomme von Leuten, dass ich ganz viele Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, danke für die Differenzierung. Also diese Behauptung, dass der Großteil der Menschen diesen Streit wolle, ich glaube das nicht. Und das zeigen eigentlich Polarisierungsstudien auch nicht.
Jetzt nochmal zurück zu den politischen Parteien in Deutschland. Was jetzt ein sehr starkes Argument war, das Sie auch anführen in Ihrem Buch, was Skepsis gegenüber den Parteien angeht. Sie vollziehen auch nach, wie groß der Einfluss besonders wohlhabender Menschen auf die deutsche Politik ist in Ihrem Buch, was sich auch daran zeigt, wie viele Steuern die Bundesregierung der letzten Jahrzehnte, ja bekanntlich auch unterschiedlich besetzt, diese Regierung, abgeschafft haben auf Druck von Vermögenden. Da machen Sie eine sehr, sehr lange Reihe von Steuern auf. Und Sie schreiben ja überhaupt viel über finanzielle Ungerechtigkeit, ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland. An dem Punkt habe ich bei mir selbst gemerkt, wie ich so eine richtig polarisierte Wut gekriegt habe auf die politischen Parteien, die verantwortlich dafür sind. Wie geht es Ihnen selbst damit?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Polarisierung ist wichtig. Wut ist wichtig. Eine Demokratie funktioniert nicht ohne Polarisierung und ohne Wut. Also Veränderung kommt ja sehr, sehr oft über Wut. Und Polarisierung bedeutet ja erstmal, dass es unterschiedliche Meinungen, Haltungen, Gedanken gibt. Streit, wichtig. Die affektive Polarisierung ist das, was wir vorher besprochen haben. Das ist was anderes. Deswegen ist es gut, wenn Sie sowas empfinden. Es ist wichtig, dass wir wütend sind, konstruktiv wütend über bestimmte Umstände und Zustände in der Gesellschaft. Sonst wird nichts besser und sonst verändert sich nichts. Und ja, die habe ich auch.
Offenbar gibt es da ein Problem mit den politischen Parteien, aber es gibt offenbar ein Problem, habe ich auch bei Ihnen gelernt, mit uns Menschen selbst, denn wir neigen offenbar dazu, uns selbst für gut zu halten, aber alle anderen für schlechter zu halten. Das ist ja ein merkwürdiger Blick auf die Welt. Wie kommt das denn?
Ja, das finde ich ganz interessant. Das ist, also ich glaube, es kommt erstens mal davon, dass wir alle gut sein wollen. wir wollen alle gut sein. Klug und großzügig, schön und hilfsbereit und so weiter. Die Sache ist, dass wir alle wissen, jede Person, die gerade zuhört, weiß oder war schon mal gemein, grausam, abwertend, schwach, was auch immer. Alles schon gewesen. Das heißt, offensichtlich ist es in uns. So. Aber was wir Menschen meistens nicht sehen wollen, ist unseren Schatten. Nee. Also wenn ich mal gemein bin, dann hat mein Partner mir schon wieder aufgeregt. Oder meine Chefin war schon wieder scheiße. Oder jemand anders ist halt immer schuld. Weil wir sind ja gut. Und weil wir unsere eigene Komplexität nicht sehen, sehen wir die Komplexität von anderen auch nicht. Also da gibt es eben dieses sozialpsychologische Phänomen, dass man schlechte Handlungen von anderen auf die Menschen selbst schiebt und bei sich selbst auf die Umstände. Aber wenn es bei einem selber die Umstände sind, ist es in der Regel auch bei anderen sind es die Umstände. Ich glaube, das ist dieser Blick vor allem auf sich selber, wenn man seinen eigenen Schatten akzeptiert. Wenn man weiß, der ist da, der gehört zu mir, ist auch gut so, der macht mich vollkommen. Ohne Schatten kein Licht, ohne Licht kein Schatten, das gehört zusammen. Wenn man die Komplexität bei sich anschaut und anerkennt, dann wird es einem leichter fallen, die auch bei anderen zu sehen und dann wird man auch weniger dieser Polarisierung anheimfallen.
Sie zeigen das auch an solchen Umfragen. Eine habe ich so ungefähr im Kopf, dass wenn man Menschen in Deutschland fragt, müssten wir eigentlich mehr gegen die Klimakrise tun, dann sagen sehr viele, sagen wir mal so knapp 80%, müssten wir eigentlich. Und wenn man sie fragt, was meinen Sie denn, wie viele der anderen dafür wären, da mehr zu tun, dann ist der Prozentsatz viel niedriger. Also den anderen traut man viel weniger zu, als man jetzt selbst als Notwendigkeit
ansieht. Genau, das nennt sich pluralistische Ignoranz. Genau, super interessant. Also man glaubt, es gäbe eine Gruppennorm und die kommen natürlich aus dem politisch-medialen Raum, also gegen Klimaschutz oder gegen Migration und glaubt, man ist nur selber anders als die Gruppe. Aber eigentlich ist die Gruppe auch gar nicht so anders als man selbst.
Wie kann man denn jetzt, um jetzt die ganz große Frage noch zu stellen, wie kann man denn das Verbindende nun stärken?
Ja, das ist schwierig, weil eben, wir haben es jetzt auch gemerkt im Gespräch, so viele verschiedene Ebenen betroffen sind. Mhm. Also solange der politisch-mediale Raum funktioniert, wie er funktioniert, ist es schwierig. Das heißt, ich kann versuchen, auf diese Strukturen Einfluss zu nehmen. Ich kann zum Beispiel Redaktionen schreiben, das sage ich immer, dass Leute unbedingt Redaktionen schreiben sollen, wenn sie zum Beispiel einen total tollen, differenzierten Bericht hören und sagen, toll, dass es so war, danke, dass sie das machen. Oder dass man eben, wenn man was arg polarisierend ist, auch hinschreibt, ich finde das nicht gut. Weil diese Stimmen landen sehr, sehr selten in der Redaktion. Die Stimmen, die dort landen, sind oft die polarisierten. Oft auch über Bots zum Beispiel. Die schreiben schon seit Jahren. Man kann auch seinen Abgeordneten schreiben. Also solche Dinge kann man machen. Das ist die strukturelle Ebene. Da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass sich was ändert. Weil da kommt sehr viel von diesem Gift sozusagen her. Und dann kann man natürlich an sich arbeiten, was ich gerade meinte. Bei sich das anschauen, vielleicht mal versuchen zuzuhören, mit anderen Menschen sprechen. Da ist mir aber ganz, ganz wichtig zu sagen, erstens mal diesen Luxus sozusagen haben nicht alle Menschen. Also ganz viele arbeiten Nachtschicht um Nachtschicht, versuchen ihre Familien, ihre Kinder durchzubringen, haben wirklich Besseres zu tun, als sich abends so hinzusetzen und überlegen, ja, wie kann ich jetzt an mir arbeiten? Und auch Menschen, die betroffen sind von Hass und Rassismus und Antisemitismus und Sexismus, den würde ich jetzt auch niemals sagen, aber jetzt redet doch mal mit denen. Nein, es geht nur darum, wenn ich mir meine eigene Polarisierung anschauen möchte, wo glaube ich denn, dass ich zu den Guten gehöre, dann gibt es Wege, das zu tun.
Wir waren ja schon ein paar Mal bei dem Thema, dass eben auch Medien Teil dieser Polarisierungsunternehmung sind. Zum Beispiel die Taz, für die Sie schreiben, die teilt auch ordentlich aus gegen Menschen aus dem anderen politischen Spektrum. Die Einsichten, zu denen Sie gekommen sind bei der Arbeit an dem Buch, haben die auch Konsequenzen für Ihre eigene Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache diese Arbeit, sozusagen diese Arbeit an mir schon lange und das hat absolut Auswirkungen auf meine journalistische Arbeit. Ich hatte noch vor 6, 7, 8 Jahren einen ganz anderen Blick. Teilweise sage ich sogar Sachen, die ich vor 2 Jahren vielleicht noch gesagt hätte, nicht mehr. Ich versuche schon immer wieder, das in Frage zu stellen, von dem ich glaube, dass es gut und richtig ist. Es ist toll, wenn Leute Recht haben. Wenn man aber sein ganzes Leben Recht gehabt hat, dann wacht man irgendwann mit 90 auf und ist keinen Tag lang gewachsen. Hat was gelernt. Und ich nehme das schon sehr ernst, ja.
Sie haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben über diese Uns lange ja beschäftigende Stadtbilddebatte nach der Äußerung von Friedrich Merz, wo Sie versucht haben, beide Seiten sozusagen in dieser Debatte zu sehen. Ist das so ein Teil dieses Lernprozesses?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich suche immer diesen Raum der Differenzierung. Ich versuche es zumindest. Es gibt immer Momente, wo ich selber krass getriggert bin und dann sehe ich nur dieses Gut und Schlecht. Absolut. Wenn ich getriggert bin, fällt mein IQ zur Hälfte runter. Ich weiß das. Ich versuche das zu erkennen. Und ich versuche, diesen anderen Raum eben zu finden, was mir nicht immer gelingt, muss ich wirklich, wirklich sagen. Es ist immer ein Prozess und ein Weg und das wird das ganze Leben lang auch so weitergehen.
Sie enden jetzt bei diesem neuen Buch bei einer Entscheidung zur Liebe mit einem Zitat der Autorin Bell Hooks. Und das Buch, das Sie davor veröffentlicht haben, das hat die Liebe schon im Titel getragen. Das Buch »Unser Schwert ist Liebe«, das war ein Buch über die große Protestbewegung im Iran in den letzten Jahren. Im März 2023 haben Sie dieses Buch veröffentlicht. Dieses Zitat, unser Schwert ist Liebe, nachdem Sie das Buch benannt haben, würden Sie uns erzählen, woher das stammt?
Das stammt von einem iranischen Rapper, Tumash Salehi, der unfassbar kluge, regimekritische, machtkritische Texte schon seit vielen Jahren macht. Der wurde während dieser Frau-Leben-Freiheit-Proteste festgenommen. War dann auch mehr als ein Jahr im Gefängnis, wurde gefoltert, also einfach ganz, ganz schlimme Dinge erlebt. Und er hatte noch während der Protestbewegung Musik produziert. Und aus einem dieser Lieder stammt dieses Zitat, unser Schwert ist Liebe.
Wissen Sie, wie es ihm jetzt geht, diesem Musiker?
Er ist frei, gerade zumindest. Also er postet auch immer wieder auf Instagram. Er hat sehr viele Fans auf der Welt, vor allem im Iran natürlich, aber auch weltweit. Und ist also für mich einer der größten Künstler unserer Zeit.
Sie haben für uns auch Musik aus dem Iran dabei, von einem anderen Musiker, von Kurush, Gole Yach heißt dieses Stück. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen? Was ist das für ein Stück?
Also das ist eins der Lieder, mit denen ich aufgewachsen bin. Da gibt es, glaube ich, viele in meiner Generation, deren Eltern aus dem Iran gekommen sind oder die klein waren, wie ich aus dem Iran gekommen sind. Und es gibt so Klassiker und die teilweise auch uns alle sozusagen zum Weinen bringen, wenn wir die hören. Und bestimmte KünstlerInnen eben. Und Kurush ist einer davon.
Dann hören wir jetzt dieses Lied von Kurush. Gole Yach.
دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه.
Kurush, das Stück Gole Yach. Gilda Sahebi hat uns dieses Stück mitgebracht, Buchautorin und Journalistin, die selbst im Iran geboren wurde, 1984. Ihr Vater musste ein Jahr nach ihrer Geburt damals den Iran verlassen. Was hat dazu geführt?
Er war politisch aktiv, also unter anderem für den ersten Präsidenten des Landes. Und dieser Präsident musste dann fliehen, sehr überstürzt. Banisadr hieß der ist nach Frankreich dann, lebte da auch bis zu seinem Tod. Und mit der Flucht dieses Präsidenten ist dieses ganze gewaltsame Regime erst richtig in seine Kraft gekommen sozusagen. Und mein Vater war eben einer der Unterstützer von ihm und deswegen musste er fliehen. Sonst wäre er im Gefängnis gelandet und vielleicht auch Schlimmeres.
Und Ihre Mutter ist dann mit Ihnen aus dem Iran ausgereist, als Sie selbst 3 Jahre alt waren, also als Ihr Vater schon 2 Jahre draußen waren. Wie kam es zu diesem 2-jährigen Abstand, mit dem Sie ihm gefolgt sind?
Die haben uns nicht rausgelassen. Also es ging dann, ich weiß gar nicht, ich glaube von deutscher Seite, weil mein Vater war tatsächlich sozusagen ein echter, anerkannter politischer Flüchtling. Das gibt es ja heute kaum noch. Und deswegen war das mit der Familienzusammenführung, glaube ich, von der Seite gar nicht so das Problem. Aber im Iran war einfach, es war schwer, ein Visum zu bekommen, dass wir rauskommen konnten. Das ging dann wirklich, und es gab Verhöre. Meine Mutter hat auch später erzählt, dass sie mit mir zu diesen Verhören musste. Und ich saß auf dem Schoß, während eben gefragt wurde, wo mein Vater ist und politische, religiöse Fragen und so weiter. Und irgendwann haben sie es aber dann geschafft.
Was haben Ihnen Ihre Eltern erzählt über Ihr Ankommen in Deutschland? Wie war das für Sie?
Also wir hatten wirklich großes Glück. Ich musste nie in eine Unterkunft, in irgendeine Sammelunterkunft, sondern mein Vater war ja eben schon anderthalb Jahre da und lebte dann damals in einem Studentenwohnheim. Da sind wir mit eingezogen.
Also aber er war ja kein Student mehr zu der Zeit, oder?
Er hat nochmal studiert in Deutschland.
Ah ja.
Genau, ja. Also er hat im Iran schon studiert und hat dann hier nochmal studiert. Und wir hatten durch dieses Umfeld von Studierenden auch einfach ganz arg liebe Menschen, die einfach auch dieses zweijährige Kind, was da rumläuft, irgendwie auch süß fanden, glaube ich, und sich drum gekümmert haben. Und also wir hatten einfach sehr wahnsinnig liebe Menschen, die sich um uns gekümmert haben.
Das war in Tübingen?
Ja.
Wie kam Ihnen dieses Deutschland vor als Kind? Haben Sie da Erinnerungen dran?
Also eher so ein bisschen später dann, weil ich würde sagen, so Richtung Grundschule, Gymnasium ist mir dann aufgefallen, das spürt man ja dann oft in dem Alter, irgendwie läuft es bei uns anders als bei den anderen. Einfach weil unsere Eltern damit beschäftigt waren, in diesem Land zurechtzukommen. Wie gesagt, mein Vater hat studiert dann nochmal. Wir lebten in einer Sozialwohnung und meine ganzen Freundinnen auf dem Gymnasium hatten halt irgendwie Häuser und Geld und sind in Urlaub gefahren und so, und wir halt gar nicht. Wir hatten immer Geldprobleme. Und das war tatsächlich nicht leicht. Also viele Glaubenssätze, an denen ich heute arbeite, irgendwie man ist weniger wert, wenn man bestimmte Dinge nicht hat oder erfüllt, die haben mich schon sehr lange begleitet.
Und wie war das deutsche Schulsystem für Sie als Kind aus dem Iran kommend, jetzt in den 90er Jahren?
Ich hatte sehr tolle Lehrerinnen einfach. Also ich hatte einen ganz, ganz wunderbaren Grundschullehrer, die ersten zwei Klassen, und dann auch eine ganz tolle Grundschullehrerin, die dritte und vierte, die, also im Nachhinein kann man es nicht sagen natürlich, aber ich glaube, die hatten einfach keine Vorurteile. Die haben sich um meine Eltern gekümmert, die haben mir immer Gutes gewollt. Ich war auch gut in der Schule, so das, also da gab es sozusagen auch keine Probleme. Es kann aber trotzdem anders laufen. Ganz viele Kinder, die aus anderen Staaten kommen, sind auch super gut in der Schule und kommen durch dieses System aber nicht durch. Dann kriegen die plötzlich eine Hauptschulempfehlung ausgesprochen, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Das war bei mir einfach nicht so. Das war ganz viel Glück, glaube ich. Und im Gymnasium ebenso. Ist vielleicht auch eine Kleinstadt. Das hat sich schon dann, auf dem Gymnasium waren nicht mehr viele, die nicht deutsch waren. Also es ist schon bei mir, ich weiß nicht, warum das geklappt hat, aber es sind, glaube ich, sehr viele günstige Sachen zusammengekommen und ich hatte einfach wahnsinniges Glück.
Und dann haben Sie, das ist jetzt ein Sprung, Sie haben Medizin studiert, sind Ärztin geworden, aber dann relativ bald, wenn ich es richtig verstanden habe, doch abgebogen Richtung Politik und Journalismus, ja?
Ja, also ich habe in Heidelberg angefangen zu studieren, damals Medizin. Und hatte damals, glaube ich, nur eine Intuition, dass ich dachte, irgendwas gefällt mir nicht, kann ich so ganz sagen, was. Und dann habe ich nach München gewechselt und habe dort direkt mit Politik parallel angefangen. Aus dieser Intuition, also irgendwie, ich weiß nicht, ist es wirklich das? Und diese ganze Zeit nur auswendig lernen, das macht mich wahnsinnig, es war einfach furchtbar.
Wie beim Medizinstudium.
Genau, man frisst halt die ganze Information. Und es hat dann auch richtig Spaß gemacht im Politikstudium. Also einfach schreiben, ich schreibe sehr gerne, Hausarbeiten schreiben, politische Texte lesen. Und das habe ich dann parallel gemacht. Und im PJ, also dem praktischen Jahr, das letzte Jahr des Medizinstudiums, da habe ich dann gemerkt, auf gar keinen Fall möchte ich in diesem Gesundheitssystem arbeiten.
Warum? Was hat Sie da vor allem abgestoßen?
Ich glaube, das Hierarchische, also ich war ja im Krankenhaus, habe ich gearbeitet, das Ökonomische und dass Menschen, und ich habe das selber dann durchlebt, ein paar Jahre später, als ich selber schwer krank wurde und selber in diesem System drin war. Und das ist nicht die Schuld von Ärzten und PflegerInnen, das muss ich ganz, ganz, ganz dringend sagen. Das ist, heißt nicht, das ist keine individuelle Sache, eine strukturelle Sache in diesem System. Das finde ich oft Menschen nur als Körper behandelt werden und dadurch wie Maschinen. Körper sind halt Maschinen letztendlich, aber wir sind halt mehr als das. So funktioniert es, glaube ich, einfach nicht. Aber es wird halt nur bezahlt so. Die OP wird bezahlt, das Gespräch nicht. Dabei gibt es so ganz viele Sachen, die wir kennen. Placebo, Nocebo-Effekt, alles. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Und trotzdem findet das, finde ich, zu wenig Eingang in diesem System. Und ich war da ganz unglücklich.
Ich habe eine Station gesehen auf Ihrem Weg dann im politischen Journalismus oder Journalismus überhaupt. Da habe ich gedacht, Hat das denn gepasst zusammen? Sie waren nämlich Autorin und Redakteurin für die ZDF-Sendung Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann, der ja einen recht brachialen und angriffsfreudigen Humor hat, was doch nicht ganz ihr Stil ist, oder?
Also dazu muss ich sagen, ich liebe Comedy. Ich bin ein Comedy-Freak. Ich gucke alles an Comedy, was aus den USA kommt. Ich gucke jeden Tag auch diese Late-Night-Shows, jede einzelne. Wirklich jeden
Wie
Tag.
Wie viele Stunden hat der also, Tag?
Es sind gar nicht so viele letztendlich, weil ich gucke die Monologe halt immer an. Also Stephen Colbert ist mal so 10 Minuten, Jimmy Kimmel sitzt auch 10 ungefähr, also so viel ist nicht. Aber ich gucke es halt immer nebenbei, beim Essen, beim Kaffee kochen und so. Dave Chappelle. Und ich finde, Comedy muss wehtun. Ich finde, das muss auch polarisieren. Das ist Comedy. Weil über Schmerz lachen können, nimmt Schmerz die Macht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen ist für mich Lachen extrem wichtig. Und Jan Böhmermann macht das ja auch. Und deswegen hat das ganz gut gepasst.
Ah ja, wieder was gelernt. Ich habe so natürlich wie immer zur Vorbereitung auf so eine Sendung quer rumgelesen. Was gibt's von Ihnen an Texten in den Medienarchiven? Sie sind relativ zurückhaltend, was persönliche Erfahrungen angeht in Ihren Texten. Sie haben aber eine Ausnahme gemacht dieses Jahr. Da haben Sie bei Zeit Online einen Text veröffentlicht, schreiben in der Ich-Form und Sie erzählen da, ich würde mal ein paar Sätze vorlesen aus diesem Text, den Sie da veröffentlicht haben. Ich war mit einem Alkoholiker zusammen. Ich wusste nicht, dass er Alkoholiker war. Ob er es wusste, weiß ich nicht. Weder war er ständig betrunken, noch sah man ihm seinen Konsum an. Er war attraktiv, fit, er schien gesund. Warum haben Sie jetzt für diese Erfahrung eine Ausnahme gemacht von Ihrer sonstigen Zurückhaltung in persönlichen Dingen?
Das ist eine sehr richtige Beobachtung tatsächlich, genau. Das mache ich sonst nicht. Ich bin sehr privat. Weil ich mitbekomme und beobachte, wie viele Menschen in co-abhängigen Beziehungen leben. Und damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen. Co-Abhängigkeit kann zum Vater bestehen, zu den Geschwistern, zur Mutter, zur Chefin, zur Freundin. Und für mich war dieser Schritt aus dieser Co-Abhängigkeit heraus und das Verstehen, dass ich keine Schuld trage, dass die Scham nicht bei mir liegt, so wichtig in meinem Leben und hat so vieles verändert, dass ich einfach davon erzählen möchte, dass es möglich ist, dass wenn man Schmerz erlebt, wenn man in Dunkelheit ist, dass es den Weg raus gibt. Ohne den Schmerz zu relativieren, der da ist. Der ist da und der ist tief. Ich habe den gelebt. Ich wurde ja, wie gesagt, auch schwer krank, körperlich, durch diese ganze Erfahrung. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man solche Erfahrungen macht, dass man weiß, dass es nicht so ist, dass mit einem selbst einfach nichts stimmt. Dass man komisch ist, dass man schwach ist, dass man wenig wert ist, sondern dass es jedem Menschen passieren kann. Und es sagt nichts über die Wertigkeit des Menschen aus oder die Kraft. Im Gegenteil, sowas durchzustehen, ist extrem kraftvoll. Und es gibt Wege, da rauszukommen und deswegen wollte ich das erzählen.
Co-Abhängigkeit, dieses Stichwort haben Sie schon genannt. Wie sind Sie denn dann rausgekommen aus dieser Co-Abhängigkeit?
Das war tatsächlich nichts Bewusstes. Ich wurde krank. Ich habe eine schwere Krankheit bekommen, eine körperliche Krankheit und bin dadurch aus dem Leben komplett geworfen worden. Und dachte, das war's. Also diese Krankheit, die war nicht tödlich, aber die war chronisch. Mir wurde immer gesagt, sie werden auch nicht mehr gesund. Das war eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Da habe ich bei Thilo Jung auch schon mal drüber gesprochen, länger. Und diese, also das habe ich ja selber im Studium gelernt, die sind nicht heilbar. So, zumindest lernt man das. Und nach 2,5 Jahren sehr, sehr schwerer Krankheit, wie soll ich sagen, habe ich verschiedene Wege gefunden, wie ich herauskommen kann aus dieser Dunkelheit. Und bei mir, zumindest bei mir, war diese Dunkelheit mit dieser Krankheit verbunden. Das ist eine Arbeit am Selbst, das hat mit Neuroplastizität zu tun. Es geht darum, dass man Gedanken verändert, Gefühle verändert. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Ich mache das bis heute. Aber jedenfalls war die Krankheit dann weg. Und ich fand langsam wieder zu mir und zu dem Menschen, der ich eigentlich bin.
Ein Teil davon beschreiben Sie in diesem Text, den Sie bei Zeit Online dazu veröffentlicht haben. Und dann gibt es noch eine andere persönliche Spur, die mir aufgefallen ist, eher so indirekt. Es ist so bei Ihrem neuen Buch, dass Sie, wenn Sie die Situation in Deutschland vergleichen mit anderen Ländern, immer mit den USA vergleichen, jetzt nicht mit unseren europäischen Nachbarländern, nicht mit anderen Staaten, die auch eher eine stärkere Sozialstaatstradition haben, sondern die USA. Und vorhin haben Sie ja auch die ganzen Talkshows aus den USA erzählt, sodass sich der Eindruck aufdrängt, Sie haben offenbar eine stärkere persönliche Beziehung zu den USA.
Ja, habe ich. Also das hat in der Kindheit schon angefangen tatsächlich, weil ich habe mich nie dazugehörig gefühlt. So die Themen, die mich beschäftigt haben, so arm sein, nicht die deutsche Sprache als Muttersprache haben, eine Kultur haben, die überhaupt nicht zu der gehört, wo ich jetzt aber bin. Ich habe diese Themen nur in US-amerikanischer Musik gefunden. Also in englischsprachiger, nicht US-amerikanischer, in englischsprachiger Musik. Da kam eben ganz viel aus den USA. Lauryn Hill, ich habe also hoch und runter, dann auch später Beyoncé, also diese ganzen, ich habe mich, auch Sexualität, ich habe mich viel mehr damit verbunden gefühlt. Und die USA sind schon viel länger als wir ein echtes Einwanderungsland. Auch in der Kultur ist es nicht getrennt, sondern es entsteht durch verschiedenste Einflüsse, Latinos, Schwarze, aus allen möglichen Ecken und Enden kommt es zusammen und ist Teil der Kultur. Das ist bei uns nicht so. Bei uns ist es sehr getrennt, so in Anführungsstrichen Mikramusik und deutsche Musik und so. Und meine Themen gab es nicht in deutscher Musik, ganz einfach. Gab es nicht in deutschen Filmen, gab es nicht in deutschen Büchern. So. Und dadurch war ich dieser Kultur viel näher. Ich habe dann auch in New York gewohnt, mal eine Weile. Ja, auch heute noch ist es ganz viel, dass ich mich dem näher fühle, ja.
Das heißt, Sie haben so drei Mutterländer, ja, Iran, Deutschland und USA.
In die USA kann ich nicht mehr einreisen, aber ja. Wer im Iran geboren ist, Iran und Passer, kommt da nicht mehr rein, seit Trump.
Das heißt, da müssen Sie hoffen, dass sich da wieder etwas ändert.
Ja, wir alle, glaube ich.
Ja, natürlich, aber Sie haben noch einen Grund mehr dazu. Ja, ich hatte Sie ja eingeladen mit Ihrem Verbinden statt Spaltenbuch in der Hoffnung, dass wir hier im Gespräch auf viel Verbindendes, Zuversichtliches, Hoffnungsvolles kommen. Ich würde sagen, hat so mittel geklappt. Mit wie viel Zuversicht schauen Sie denn jetzt aufs kommende Jahr 2026?
Ja, also das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe in letzter Zeit viel über Hoffnung nachgedacht. Und Hoffnung kann was sehr Zermürbendes sein, wenn man sagt, alles ist schlecht und es muss irgendwas besser werden. So, diese Hoffnung ist, glaube ich, sehr lähmend. Es kann aber auch die Hoffnung sein, dass man sehr gut darin ist, Gutes im Jetzt zu sehen. So klein es auch ist. Man sucht danach. Es gibt sehr, sehr viel. Unser Gehirn neigt dazu, Gutes nicht zu nehmen, sondern Schlechtes, sich auf Schlechtes zu fokussieren. Das kann man aber verändern, indem man sehr bewusst gute Dinge, Ereignisse, Menschen sich aufschreibt, fühlt, immer wieder drüber nachdenkt, dran denkt. Und dann ist Hoffnung etwas, was sehr aktivierend sein kann, weil ich möchte für das kämpfen. Resilienz kommt daraus aus der Fähigkeit, Dankbarkeit zu empfinden, Gutes zu sehen. Ich sehe im politischen Raum sehr negativ ins nächste Jahr, sehr negativ. Wir haben 5 Landtagswahlen, wir haben 3 Kommunalwahlen. In Sachsen-Anhalt könnten wir einen AfD-Ministerpräsidenten haben. Ich glaube, dass dieses Land in einem Jahr ein anderes sein wird als heute. Und zwar im schlechteren Sinne. Hoffnung geben mir ganz viele Menschen bei meinen Lesungen, Veranstaltungen, die mir schreiben, denen ich begegne. Da sind so viele Menschen in dieser Gesellschaft, die sich tagtäglich den Kopf darüber zerbrechen, wie sie unsere Gesellschaft besser machen können. Es gibt so viele Menschen. Und das ist für mich wichtig und das macht mir Hoffnung.
Davon nehme ich auch noch was mit ins nächste Jahr. Dann lassen Sie uns zum Schluss noch über Ihre dritte Musik reden. Von Chili Gonzales haben Sie ein Stück dabei. Das hat einen Titel, Gogol, wie der russische Schriftsteller, der wiederum jetzt für seinen tiefen Pessimismus eigentlich bekannt ist. Ich weiß nicht, ob die Musik irgendwas damit zu tun hat.
Nee. Würde ich nicht sagen. Nee, das habe ich in meiner Studienzeit viel gehört.
Und wir hören es gleich. Gilda Sahebi war zu Gast heute hier im Gespräch auf Radio 3. Ihre Bücher sind alle im S. Fischer Verlag erschienen. Das jüngste heißt Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung. Schön, dass Sie da waren.
Ganz lieben Dank. Vielen Dank Ihnen.
Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Unsere Sendung, also das Gespräch, gibt es auch in der ARD Audiothek oder auf unserer Homepage radio3.de. Und jetzt Chili Gonzales mit Gorgol.